Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute haben wir die Firma CubicX zu Gast. CubicX ist der Venture-Builder der Schmitz Cargo Bull Gruppe. Als solches sucht CubicX nach Pionieren der Transport- und Logistikbranche, um gemeinsam zukunftsweisende digitale Startups zu gründen. Wie genau das funktioniert, welche Startups auf diese Weise schon gegründet wurden und wie vielleicht auch ihr zusammen mit CubicX ein Startup gründen könnt, was so einen starken Partner wie Schmitz Cargo Bull auf seiner Seite hat, das erfahrt ihr heute von meinen Gästen Arthur Weber und André Kasper. Bevor wir loslegen, hier noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Prismat. Prismat ist mittlerweile seit 30 Jahren am Markt und implementiert und pflegt alle standardnahen SAP-Lösungen für die Logistik. Fast 300 SAP-Projekte hat Prismat schon erfolgreich begleitet. Das Thema Wissenstransfer wird bei Prismat ganz groß geschrieben. Deshalb hat das Unternehmen jetzt ein völlig neues Ausbildungskonzept für Quereinsteigerinnen und Absolventinnen mit Vorkenntnissen entwickelt. Prismat Liftoff nennt sich das Ganze. Das Ziel des Programms ist es, das zukunftsweisende Arbeitsfeld rund um SAP-Lösungen und Logistik nachhaltiger zugänglich zu machen. Die Teilnehmenden durchlaufen ein dreimonatiges Intensivprogramm als Teil ihrer Probezeit bei Prismat. Dabei erhalten sie Einblicke in die Theorie und Praxis des Berufsalltags und lernen alle Grundlagen, die sie für den Einstieg als SAP-Consultants benötigen. Ich könnte mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen von euch von Interesse sein könnte. Schaut also mal vorbei unter www.prismat.de, denn dort findet ihr weitere Infos zu dem Unternehmen und diesem Programm. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommen Arthur Weber und André Kasper von CubicX. Viel Spaß. Hallo André, hallo Arthur, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo Boris, danke, dass wir dabei sein dürfen.
Hi Boris, ja auch von meiner Seite vielen Dank.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich habe es eben in meiner kleinen Einleitung erwähnt. Ihr kommt beide von CubicX, das ist der Venture-Builder der Schmitz Cargo Bull Gruppe. Bevor wir über CubicX sprechen, vielleicht ein paar Worte zur Schmitz Cargo Bull Gruppe, die wahrscheinlich jeder kennt, also jeder unseres Fachpublikums kennt natürlich Schmitz Cargo Bull. Und wahrscheinlich auch die Leute, die schon mal hinter LKWs auf der Autobahn hinhergefahren sind, kennen auch zumindest den Namen. André, kannst du uns mal ganz kurz eben abholen, woher Schmitz Cargo Bull eigentlich kommt?
Ja, Schmitz Cargo Bull ist natürlich ein klassisches mittelständisches Unternehmen, kommt hier aus dem Münsteraner Raum, ist 1892 gegründet worden, hat also eine sehr schöne lange Tradition. Und ist Europas führender Hersteller von Trailerfahrzeugen und Anhängern. Insofern blicken wir zurück auf eine sehr schöne und auch gute Geschichte.
Ja, und dann irgendwann circa 2017, 2018 kam euch oder kam der Schmitz Cargo Bull Gruppe die Idee, ein bisschen was extern zu machen, mit Startups zu machen. André oder Arthur, wer möchte einmal kurz so die Entstehungsgeschichte darstellen?
Ja, da kann ich, glaube ich, gut was zu sagen. Also die Entstehungsgeschichte war tatsächlich dann eigentlich schon Ende 2016 und hat sich dann in 2017 reingezogen. Das war ein sehr spannendes Projekt, nannte sich Digitales Transportmanagement. Da ging es wirklich darum, wie muss eigentlich Schmitz Cargo Bull sich aufstellen, um den Herausforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden. Und man hat sich da die Mühe gemacht, das wirklich über verschiedene Bereiche zu ziehen. Natürlich die Kunden, ganz wichtig. An erster Stelle das zweite Thema natürlich der Markt. Also was passiert auch von der Marktseite? Da gab es ja auch oder gibt es neue Player, die sich dort immer mehr etablieren. Plattformökonomie ist so ein schönes Stichwort. Und natürlich geht es auch in die eigene Organisation hinein. Aber auch da muss man natürlich schauen, was hat das für einen Impact, Digitalisierung? Und wie kann man Dinge, die vorne von den Kunden genannt worden sind, dann auch tatsächlich ja in die Organisation hineintragen und möglichst gut effektiv umsetzen? Also das war so die Fragestellung und das war ein sehr spannendes Projekt. Und im Endergebnis ist dann die CubicX entstanden als eigenständiger Company Builder, den wir dann auch soweit gegründet haben, auch mit der Maxime, so weit weg wie möglich vom Kernkonzern, aber so nah wie nötig. Ja, und wir haben uns dann ganz bewusst dafür entschieden, an zwei Standorten uns auch zu positionieren. Einmal hier in Münster, ganz einfach, weil es natürlich die Nähe zur Mutter ist und auch die Nähe zu vielen Kunden. Und zum anderen natürlich in Berlin, weil Berlin, jeder kennt es, ist Zentrum für das digitale Ökosystem. Und natürlich, da spielt auch viel in dieser Richtung. Ich glaube, Boris, du hast auch schon viele Unternehmen hier im Podcast gehabt, die auch dort ihren Sitz haben.
Auf jeden Fall. Wie digital ist denn die Welt der Sattelaufleger, Aufbauer und Anhänger schon? Man denkt, das ist Hardware pur, das ist so der letzte Bereich, der irgendwie digitalisiert werden muss. Was sind denn so die größten Bereiche, die da schon digitalisiert wurden?
Also ganz klar natürlich das ganze Thema Telematik. Also das ist ja eigentlich ein digitaler Service par excellence. Und es gibt es ja eigentlich schon relativ lange. Also die Anfänge gehen zurück auf das Jahr 2002, 2003, als dieses Thema anfing. Und natürlich hat es sich immer mehr erweitert, dass also immer mehr Sensorik reingekommen ist, natürlich immer mehr Wissen über das Fahrzeug als solches, weil es natürlich ein sehr kostbares Gut transportiert, mitunter, wenn man an Pharma denkt. Aber natürlich ist es elementar, auch als irgendwo ein Stück weit als Lager, wenn man an Automotive denkt. Ja, also die Reichweiten sind teilweise sehr kurz. Und die Digitalisierung, die dort über die Telematik sichergestellt wird, schafft natürlich Transparenz, schafft natürlich auch die Möglichkeit, in Ausfallsituationen so schnell wie möglich auch einzugreifen oder auch eben für Ersatz oder eben sonstige Dinge zu sorgen, damit also der Transport ordentlich und gut zu Ende gebracht werden kann. Also ein ganz wichtiges Element natürlich.
Und waren ihr beiden schon vor der Zeit von QBX bei Schmitz Cargo Bull dabei oder seid ihr dazugestoßen? Was ist eure Historie, Arthur, vielleicht bei dir angefangen?
Meine Historie ist Zalando tatsächlich. Also ich hatte nichts mit der Transport und Logistik zu tun. Ich war bei Zalando im Produktmanagement, eher im Backend-Bereich, habe halt Backend-Produkte gebaut, im Prinzip das Backbone des Zalando-Shops und hatte dann nur Connection zum Logistikbereich, wenn es darum geht, in Artikeldaten Richtung Warehouse zu schicken. Ja, das war so meine Verbindung zu Logistik, hatte damit aber gar nichts zu tun. Aber die spannende Aufgabe tatsächlich dann Ventures zu bilden, ja, das ist dann etwas, was ich auch bei Zalando zum Ende hin gemacht habe, zwei Ausgründungen mitgetrieben, wollte ich entsprechend auch mit rüberbringen. Und dann ist sowas wie eine Transport- und Logistik, wo ja zu dem Zeitpunkt, als ich die ersten Gespräche hatte, habe ich das auch schon gemerkt, wo sehr viel los ist, aber auch sehr wenig auf der einen oder anderen Seite. Schon ein sehr spannendes Feld, wo man reingehen kann und sehr, sehr viel digitalisieren beziehungsweise dann auch modernisieren kann tatsächlich. Und deswegen genau dann der Schritt.
Super zu sehen, dass der Traditionslogistiker von Zalando die Talente abwirbt. Sehr schön zu sehen. Klasse. André, wie war es bei dir? Wie kommst du zu QBX?
Also ich bin tatsächlich 2017 bei Spitz Cargo Bull eingestiegen in der Telematik und hatte da das Glück, in das gerade erwähnte Projekt eben mit einsteigen zu dürfen. Und ich bin ein Quereinsteiger. Ich habe also vorher in der Logistik nicht so viel zu tun gehabt. Ich komme ursprünglicherweise von einem IT-Provider, also war bei Fujitsu tätig und die Älteren werden es wissen, Fujitsu Siemens Computers ist davor und habe dort in verschiedenen Bereichen gewirkt, im Bereich Market Intelligence, also Marktforschung, strategische Planung und auch in der Anfangszeit tatsächlich auch im Bereich Intralogistik. Also als es um die Organisation über Tools, SAP ist das ERP-Tool da gewesen, natürlich ging, um das eben entsprechend dort zu implementieren.
Ja, André, vielleicht kannst du nochmal uns vielleicht den Zuhörer noch einmal darstellen, wo eigentlich der Unterschied liegt zwischen diesen verschiedenen Ansätzen oder Formaten. Also ihr habt ja gerade erwähnt, ihr seid ein Venture-Builder, also ein Company-Builder, Corporate-Venture-Company-Builder, so. Da gibt es Inkubatoren, da gibt es Acceleratoren, da gibt es das traditionelle Venture-Capital-Modell. Erklär uns mal ein bisschen so die Unterschiede, damit es allen Hörern klar wird.
Also wir haben uns sehr bewusst als Company-Builder definiert, ganz einfach deswegen, weil wir Ideen aufgreifen wollen und diese Ideen vorantreiben wollen, zum Marktreife bringen wollen. Also das Ziel ist natürlich, über diesen Weg neue Geschäftsfelder zu erschließen und vor allen Dingen natürlich mit einem relativ, ja, dieser berühmte Speedboat-Ansatz, der natürlich da die Rolle spielt, relativ schnell und auch wirklich explorativ eigentlich die Dinge auszutesten, um relativ schnell zu einem Ergebnis zu kommen. Also weg von der Kernorganisation, raus aus einem definierten Korsett. Und diese Freiheit haben wir eigentlich da gesehen beim Company Builder. Und wir versuchen diese Ideen, wir nennen sie Ventures, bis zur Marktreife zu treiben. Und dann kommt halt immer der sehr spannende Moment einer Ausgründung, weil es natürlich da viele oder auch komplexe Fragestellungen gibt, die es dann zu lösen gilt.
Und dann erzählt uns doch mal, wie ihr damals angefangen habt, wie so die ersten Projekte losgestoßen sind und was für Erfahrung und Learnings so aus der Anfangsphase, vielleicht so die ersten 2 Jahre mitgenommen habt. Gab es sicherlich mal einen Kurswechsel oder ein bisschen eine Anpassung ans Modell? Sag da mal ein paar Dinge drüber.
Gerne. Genau, also initial sind wir eigentlich ganz, ganz stark aus der technischen Seite halt so ein bisschen gestartet, haben jetzt das Team in Berlin aufgebaut, mit Entwicklern, mit Produktmanagern und UX-Designern und haben halt einfach irgendwie losgelegt mit Themen, die im Konzern schon länger da waren, beziehungsweise grundsätzlich dann auch initiiert worden sind mit der Gründung der QBX und haben halt einfach losgelegt, haben uns ein Thema gepickt und einfach angefangen, ein Produkt zu schmieden, das zu testen, zu validieren, also einen Prototypen, entsprechend dann in die MVP-Entwicklung gegangen und dann das Ding tatsächlich versucht, in die Marktreife zu bringen. Ja? Und dann parallel in der Phase dann auch wieder, wie gesagt, mit dem Teamaufbau auch weitere Themen aufgenommen, ja, die beispielsweise jetzt auch noch bestehen. Und ja, so ging das im Prinzip los. Also relativ Startup ist tatsächlich. Also ja, ein bisschen Leute akquirieren, reinziehen ins Team und dann einfach mal loslegen. Ja, ein bisschen rumfahren in den Werken, zu hören, auch zu hören, was da so los ist, um welche Ideen zu generieren und dann im typischen Design-Thinking-Ansatz die Sachen auf die Straße zu bringen.
Genau. Okay, also ihr habt angefangen mit Ideen, die mehr oder weniger intern bei Schmitz Cargo Bull schon existierten, die ihr dann weiterentwickelt habt und dann ein bisschen rausgeholt habt aus dem Konzern und da ein bisschen so einen fruchtbaren Boden zu finden. Aber dann habt ihr sicher auch irgendwann angefangen, auch Ideen und Leute von extern ranzuholen, oder? Wann kam dann der Schwung, wo ihr dann wirklich auch nach außen gegangen seid und Ideen von draußen reingeholt habt?
Ja, das ging dann irgendwann auch dann so los, dass wir natürlich im Zusammenhang mit dem ersten ein, zwei Projekten, wo man dann auch rausfährt, Sachen validiert, Feedback einsammelt von möglichen potenziellen Kunden, dann auch andere Felder erschließt, wo man entsprechend Problemstellungen mitbekommt, sei es, weil man beim Disponenten kurz daneben gesessen hat oder beim Flottenmanager und dann so hier und da mal reingehört hat, okay, wie arbeitet ihr jetzt hier tatsächlich, wie geht ihr hier voran? So können dann entsprechend dann auch weitere Ideen entwickelt werden oder konnten wir entsprechend weitere Ideen entwickeln. Und so kam dann auch so ein bisschen, wie du es angesprochen hast, so ein bisschen der Prozess-Change. Ja? Die ersten ein, zwei Jahre haben wir natürlich einen Prozess gelebt, den wir zuerst dann auch entwickelt haben und dann irgendwann auch gemerkt, okay, wir müssen hier und da vielleicht Justierungen vornehmen, um halt Ideen auch wirklich besser an den Markt zu bringen zu können. Ja? Da, wo man sagt, okay, macht es überhaupt Sinn, dass wir sehr, sehr viel initiale Discovery in Anführungszeichen machen, also Desk-Research machen, par excellence über Wochen, Monate notfalls, um halt wirklich genau eine Problemstellung herauszufinden und dann genau das passende oder die passende Idee dazu zu finden? Oder macht es vielleicht Sinn, die Arbeit dann eher nach hinten zu verlagern, um bestimmte Prototypen, bestimmte Ideen eigentlich auch nur in die Validierung zu bekommen, ja, und dann sehr, sehr schnell Sachen auszuschließen? Das war, glaube ich, so ein Learning, was wir vor allen Dingen ja vor 2, 2,5 Jahren dann so angefangen haben aufzunehmen und dann schlussendlich auch in der Prozessveränderung bei uns umgesetzt haben vor 1,5 Jahren.
Also genau, was Arthur sagt, und dieses Learning war vor allen Dingen natürlich auch, dass man so früh wie möglich in unserem Prozess, in unserem Venture-Development-Prozess auch beginnen muss, Partner eigentlich mit einzubeziehen. Also will heißen, diese Firmen oder auch ja auch die User sozusagen, die wirklich an der Front sitzen, die tatsächlich tagtäglich Dinge machen, um eigentlich von Anfang an jetzt nicht über eine Desk-Research zu kommen, sondern eben vor allen Dingen über das direkte Feedback des Users, weil da kann man natürlich sehr viel Zeit sparen und man hat von vornherein immer auch gleich einen Validierungspunkt, also einen Proofpoint, inwieweit jetzt zum Beispiel das Thema, was man gerade diskutiert, erstmal relevant ist. Und zum anderen, in welchem Ausmaß sich eigentlich dann die Probleme wirklich darstellen oder ob es nicht dann nachgelagert noch weitere oder andere Probleme gibt, die eigentlich dafür verantwortlich sind. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sodass man wirklich sehr schnell auf diese eigentlichen Problemursachen dann kommt.
Ja, aber die Probleme, die ihr lösen wollt, sind das größtenteils Probleme, die aus dem Schmitz Cargo Bill Universum kommen, aus dem Ökosystem, die ihr intern feststellt und dann versucht extern über den Company Builder zu lösen? Oder sind es auch oftmals Probleme, die die Industrie betreffen, aber die nicht so ganz, ganz dicht bei Schmitz Cargo Bull dran sind? Wie darf ich mir das vorstellen?
Eigentlich sowohl als auch. Also wir schauen natürlich, klar haben wir eine Nähe zu den Fahrzeugen, das ist natürlich klar, da kriegt man viel mit. Vor allen Dingen, weil die Fahrzeuge ja eigentlich nur Mittel zum Zweck sind. Also elementar ist das ganze Thema Frachten. Und das, was dranhängt, da hängen ganze Geschäftsprozesse dran. Und insofern können wir nicht nur auf das Fahrzeug natürlich gucken, sondern wir kriegen natürlich auch über das Klientel, sei es ein Verlader oder eben auch den Transportunternehmen, natürlich auch noch andere Dinge aufgezeigt, ne? Wo also das Fahrzeug wirklich nur eigentlich am Rande eine Rolle spielt, wo aber dann andere Themen mehr oder weniger dann reinkommen innerhalb deren Prozesse.
Mhm. Dann beschreiben wir uns doch mal, wie euer Prozess aussieht. Wie geht das von vorne bis hinten, von initialen Idee bis tatsächlich eine Ausgründung? Ich glaube, so hast du es vorhin dargestellt. Wie sieht dieser Prozess aus? Kannst du ihn einmal schematisch jemand darstellen von euch beiden?
Ja, klar. Also ich glaube, ein cooles Beispiel ist, wir haben mal eine Trailer-Journey aufgebaut. Also so wirklich so entlang des Trailers von der Produktion bis hin zum Ende, wie er dann tatsächlich auch irgendwelche Fuhren macht schlussendlich, entlang der Kette versucht herauszufinden, wie wir Spaces arbeiten, die dann der Startpunkt des Prozesses sind, wo man halt irgendwie Problemstellungen mit feststellt. Ja, beispielsweise, wie werden Orders in einer Spedition aufgenommen und dann wieder weiter verarbeitet. Anderes Beispiel ist wiederum, wenn Trailer irgendwo an einem Yard warten und halt nicht beladen oder entladen werden können. Ja, das sind so Themen, die so entlang der Trailer-Journey entstanden sind. Und dann, was wir dann mit diesen Spaces machen, wenn wir entsprechend ein kleines Desk-Research machen bezüglich des Marktes, was bewegt sich da, gibt es schon Tools, gibt es schon beispielsweise auch schon Unternehmen, die da investieren in neue Lösungen, können wir entsprechend eruieren, inwieweit die Spaces relevant sind für uns, erstmal eine Ideation durchzuführen. Und in der Ideation, und das ist so quasi der Mittelpunkt unseres gesamten Prozesses, da sind wir, das ist das, was André so ein bisschen noch angesprochen hat, schon sehr darauf bedacht, das Ganze mit den Marktteilnehmern zu machen. Also wir schließen uns nicht ein für eine Woche, machen einen schönen Design-Sprint für uns, kommen mit einer schönen Idee und validieren sie dann anschließend den Markt, sondern dieser Design-Sprint, den wir machen, machen wir das tatsächlich mit Marktteilnehmern. Also wir laden die Disponenten ein, wir laden die Speditionsleiter ein, Flottenmanager, Werkstattmanager, je nachdem, welches Thema es ist, und führen diese Ideations schlussendlich mit diesen Partnern durch. Und was wir dann am Ende des Tages machen, natürlich gibt es dann hier und da einen Prototypen, der dann validiert wird. Und wenn das im Prinzip dann auch sich als gangbaren Weg erst einmal herausstellt, versuchen wir natürlich darum, eine Art Value Prop oder halt auch dann den Business Case sozusagen zu stecken. Also ohne das funktioniert es schlussendlich natürlich nicht. Und das passiert bei uns in so einer sogenannten Define and Validate Phase. Ja, da befassen wir uns mit der Idee sehr, sehr tief, bauen die Value Proposition, wie gesagt, auf, bauen den Business Case auf, eine Go-to-Market und überlegen uns, wie das Ganze dann am Markt funktionieren kann. Ja? Und schlussendlich dann auch, in was für eine Art Ausgründung das Ganze gehen sollte. Und dann bewegt sich das ganze Thema, wenn es dann auch soweit ist, in die sogenannte Venture Foundation Phase. Und in dieser Venture Foundation Phase gründen wir schlussendlich das Unternehmen, je nachdem, in welcher Form es nötig ist, sei es als strategisches Investment seitens Schütz Cargo Bull oder eben tatsächlich als Venture Capital Case beispielsweise, werden die Weichen so gelegt, dass so ein Venture entsprechend in die eine oder die andere Richtung laufen lernen kann.
Ja, und dieser gesamte Prozess, also von der Phase, wo er die Problemfelder entdeckt, bis zur Ausgründung, wie lange dauert das in etwa, erfahrungsgemäß?
Ist unterschiedlich tatsächlich. Also in der Historie ist es tatsächlich unterschiedlich angesprochen. Ne? Wir haben angefangen, haben irgendwie angefangen mit Prototypen, haben die gebaut, haben die vertestet, bis hin zu, wir kümmern uns ein bisschen mehr um die ganzen Partner selbst, dass die mitmachen können, ist das tatsächlich unterschiedlich in der Historie. Aber schlussendlich, bis wir ein Konzept haben, soweit, dass wir sagen können, es lohnt sich, das möglicherweise auszugründen, sollte das schon innerhalb von 6 Monaten etwa passieren. Ja, dass wir sagen können, schlussendlich, dass wir 2 Ventures pro Jahr in etwa ausgründen. Ja, das ist so in etwa das Ziel.
Ja, wie viel habt ihr bisher schon ausgegründet in diesen 4 Jahren, in denen ihr jetzt am Start seid?
Wir haben bis jetzt 2 Ventures ausgegründet. Das eine ist Fleetloop, das ist ein Ansatz für die digitale Nutzfahrzeugmiete von Fahrzeugen, also vor allen Dingen natürlich von Nutzfahrzeugen. Und das andere ist die Dispatchy, das ist eigentlich eine digitale Plattform für Transportkommunikation. Und wie gesagt, das sind unsere beiden Babys, wie wir so sagen.
Ja, dann kann ich mir vorstellen, dass da seit 2018 auch ein paar Dinge oder ein paar Projekte auf der Strecke geblieben sind, was natürlich in der Natur der Sache liegt, nicht alles funktioniert. Könnt ihr ein paar prominente Beispiele immer ansprechen von Ideen, die dann doch nicht funktioniert haben, die irgendwo in der Sackgasse gelandet sind und was ihr daraus gelernt habt?
Also ein Thema war natürlich Fleetloop, das gab es schon mal in einer ersten Fassung, nämlich als Fleetloop 1.0. Das war eine Plattform für die Vermietung von Nutzfahrzeugen. Und da haben wir halt festgestellt, dass es eigentlich zum einen, als wir 2019 erstmalig an den Markt gegangen sind, die Marktphase sehr schlecht war. Also das vom Timing her war sicherlich ist nicht ideal. Und zum Zweiten, bei den Firmen, die dort mitgemacht haben, also Vermieter, die ihre Fahrzeuge dort platziert haben, war es natürlich etwas schwierig, auch die entsprechende Transparenz deren Angebote auf diese Plattform so zu bekommen. Also wirklich die aktuellsten Angebote. Da war die Bereitschaft, glaube ich, nicht ganz bei allen so gegeben. Das war für uns das Learning, dass es natürlich dann so nicht geht.
Okay, aber es gab dann so ein Pivot, es gab eine 2.0-Version und dann habt ihr es dann doch noch geschafft. Doch noch die Kurve gekriegt mit dem Trailer.
Genau.
Mit den Fahrzeugen. Sehr schön. Weiteres Beispiel von Ideen, die irgendwie dann doch am Anfang sehr, sehr hohes Potenzial zu schienen haben, aber dann irgendwie doch im Sande verlaufen sind?
Ich glaube, ein gutes Beispiel ist auch so ein Werkstattthema. Also wir haben in einem Workshop wo wir es im Prinzip wirklich darum gingen, Ideen zu entwickeln mit den Marktteilnehmern, sehr, sehr gute Insights und Feedback bekommen bezüglich einfach den Prozess, den Werkstattprozess mit einem Werkstatttool einfach zu verbessern. Ja, also wirklich unsere Tools sind schlecht und funktionieren nicht, es dauert lange, es müssen viele Leute manuelle Arbeiten betätigen, die ganze Organisation frisst sehr, sehr viele Zeit, wenn es um Terminierung geht und Absagen und so weiter, auch über verschiedene Hersteller manchmal, wenn es darum geht beispielsweise dann auch die Ersatzteile zu beschaffen. Und dann haben wir uns konzeptionell sehr gut aufgestellt. Also das Konzept, was wir erarbeitet haben, war sehr gut. Ja, wir haben auch die Validierung des Konzeptes war dann schlussendlich dann auch sehr positiv. Und dann haben wir tatsächlich gesehen, als wir nochmal tiefer in den Markt geschaut haben, wie die Begebenheiten sind, wie tatsächlich die Abhängigkeit da ist von einer Werkstatt zu einem OEM. Ja, das haben wir dann in die Zeit tatsächlich ein bisschen vernachlässigt. Da haben wir dann gedacht, okay, oh, das wird halt sehr, sehr schwierig, hier in den Markt zu kommen. Egal, wie gut unser Tool ist, egal, wie möglicherweise es auch preisgünstiger wäre als die Tools, die sie gerade nutzen, die vor allem von OEMs kommen oder auf OEM abhängig sind, werden wir dann in den Markt nicht reinkommen. Ja, das war dann so ein Learning zu sagen, wir müssen die Markt sich vielleicht auch parallel zur Konzipierung sozusagen fahren, dass wir das nochmal genauer uns anschauen, was im Markt tatsächlich los ist, bevor wir quasi halbblind reinlaufen und sagen, cooles Konzept, es ist validiert, die finden es alle super, aber nutzen können sie es am Ende trotzdem nicht, weil sie, wie gesagt, diese Abhängigkeit haben. Das war so ein Learning, zu sagen, okay, ein, zwei Schritte, die wir später im Schritt eigentlich geplant haben, schieben wir vielleicht nochmal ein bisschen weiter nach vorne.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch eine sehr, sehr schwierige Abwägungssache ist, zu entscheiden, wann man die Reißleine zieht. Wie viel Zeit gebt ihr euch, um zu entscheiden, ob ein Projekt es wert ist, weiter zu verfolgen, noch mehr Ressourcen, noch mehr Geld, noch mehr Zeit zu investieren oder vielleicht auch zu parken? Es kann auch sein, dass es einfach nur falsches Timing ist. Es ist eine super, super Idee, aber vielleicht gerade in diesem Jahr nicht, vielleicht im nächsten Jahr. Wie schaut ihr auf diese Situation?
Also parken ist immer möglich. Ja? Also das ist, selbst wenn man sagt, man tötet das Thema, weil es irgendwie gerade keinen Sinn macht, kann man ja immer noch in einem Jahr sich hinsetzen und sagen, hey, wir hatten doch schon mal was. Also muss es nicht unbedingt eine Parkplatz sozusagen geben, irgendwo im Trello-Board oder so, sondern man kann die Idee ja immer hervorholen. Das ist das Schöne. Andererseits ist es dann wiederum so, dass wir schon Gate-Entscheidungen herbeiführen. Ja? Wir haben auf der einen Seite interne Gates, die wir alle zwei Wochen eigentlich einberufen, um einfach die Möglichkeit zu haben, da Themen zu präsentieren, sich auch Feedback geben zu lassen und schlussendlich auch eine Entscheidung herbeizuführen. Das heißt, wir sind, was den Rhythmus angeht, relativ schnell unterwegs. Es gibt immer die Möglichkeit, auch ein Gate einfach zwischendurch einzuführen. Also wenn ich heute eine Marktresearch mache zu einem Konzept, was wir cool finden alle und auch vielleicht der Markt grundsätzlich cool findet, aber ich heute herausfinde, dass der Markt einfach gerade nicht bereit ist, dafür Geld zu bezahlen, ja, dann kann ich für morgen ein Gate einrufen und sagen so, es macht jetzt keinen Sinn, wir parken das Thema wieder oder wir schließen das Thema ab. Da sind wir also relativ flexibel. Und schlussendlich haben wir aber auch zusammen dann mit unserem Digital Advisory Board, wie es sich heißt, also wo es ist ein Gremium, wo Leute aus dem Konzern zusammenkommen, beziehungsweise auch externe Berater sozusagen, die uns dann zu den Themen unterstützen, zur Seite stehen und entsprechend da auch ihre Meinung abgeben. Über dieses Gremium haben wir auch die Möglichkeit, einfach zu sagen, das Thema macht weniger Sinn, wir sollten es vielleicht parken oder entsprechend abschließen. Also da sind wir, wie gesagt, sehr gut und auch relativ flexibel aufgestellt. Und die Zielvorgabe ist eigentlich immer an die Mitarbeiter, versucht es so schnell wie möglich zu töten. Ja, das ist immer so der Gedanke, den man dabei pflegen sollte. Finde etwas, womit du das Ganze sterben lassen kannst tatsächlich. Also das ist genau so die Maßgabe.
Vielleicht noch ergänzend, also was wir auch natürlich gemacht haben, das war auch einer der Learnings aus unserem ersten ursprünglichen Venture-Development-Prozess, dass wir natürlich noch mehr Standards eingeführt haben, dass wir versucht haben, also die Zeiten, jede Phase, die wir haben in diesem Stage-Gate-Prozess, hat natürlich auch irgendwo einen Zeitrahmen und hat bestimmte Kriterien, die es abzuhaken gilt. Und wir entscheiden natürlich dann auch anhand bestimmter Kriterien auch sicherlich auch allseits oder wird oft verwendet über Scoring-Modelle und schauen halt zu einzelnen Kriterien, die wir definiert haben, wie sieht's denn da aus? Ne? Wie würden wir das jetzt bewerten? Ob das jetzt der Marktzugang ist, ob das der strategische Fit ist, den wir jetzt haben innerhalb von Kubik X, aber auch vielleicht zu unserer Mutter, ob das auch Trend-Timing sind, auch solche Themen versuchen wir zu bewerten oder ob es dann eben auch das Potenzial vor allen Dingen ist, was wir sehen, also in diesem Markt. Und da gehört natürlich auch das Thema Wettbewerb dazu. Ist da schon sehr viel Gedränge drin oder nicht, dann ist sicherlich dann die Devise eher vorsichtig zu sein. Also dieser Ansatz hat sich schon auch sehr stark standardisiert in den letzten Jahren und bringt natürlich auch Zeitgewinne für uns dann wieder.
Ja, Thema Wettbewerb ist eine gute Überleitung. Vielleicht nochmal über ein erfolgreiches Projekt sprechen. Du hast gerade schon dieses Dispatchy angesprochen. Das ist dann auch irgendwie auch auf dem Markt aufgetaucht. Ein Markt, der sehr voll ist mit ähnlichen Lösungen. Erklär uns doch mal bitte die Entstehungsgeschichte von Dispatchy, wie es erfolgreich wurde und wie das Tool heute aussieht.
Ja, im Prinzip ist es so, dass Dispatchy eigentlich ursprünglich zurückgeht auf das Kommunikationsproblem innerhalb der Lieferkette. Also wir alle kennen das Thema vom Verlader über den Spediteur, über das Transportunternehmen, also der Subunternehmer, bis zum Warenempfänger. Da gibt es eine Menge an Systembrüchen zum einen. Jeder setzt sein eigenes Tool ein und zum anderen gibt es natürlich auch eine Menge an Informationen, die nicht da ist, also Kommunikationsbrüche, die nicht stattfinden. Und dieses stille Postphänomen, was man dann immer wieder beobachten kann oder wo sich dann eine Information quasi denselben Weg zurückwälzen muss bis hin zu demjenigen, der fragt, ist natürlich ein enormer Zeitfresser. Also wir haben Untersuchungen gemacht, dass so 60% der Zeit eines Disponenten beschäftigen sich eigentlich mit der Kommunikation, also mit Telefonanrufen oder eben mit dem Kommunizieren zu Stati, wo jetzt die einzelnen Frachten sind. Und das kann man natürlich wesentlich effizienter und besser gestalten. Und das war halt dann der Ansatz, mit Dispatchy da reinzugehen, um im Prinzip eine Transparenz reinzubekommen und eine Wahrheit, die für alle gilt. Und an der Stelle sind wir jetzt gerade, dass wir das Unternehmen gegründet haben. Allerdings sage ich an der Stelle, haben wir gerade jetzt eine Veränderung. Und zwar in der Gestalt, dass wir gerade in einer Finanzierungsrunde sind. Also insofern wird sich da eine Veränderung ergeben, jetzt auch relativ zügig innerhalb des nächsten Monats. Und da ist dann eigentlich auch, werden wir dann auch sicherlich was zu kommunizieren. Also das ist eigentlich eine gute Nachricht.
Ja, und wie würde sich so ein Produkt abgrenzen gegenüber dem Markt? Also wenn ich mal so anschaue, zum Beispiel so ein Shipeo zum Beispiel ist in dem Markt oder vielleicht auch ein Tradelink, die ähnliche Sachen machen. Wie anders ist dieses Dispatchy?
Also der Ansatz, der Ursprung ist natürlich ein anderer. Also im Prinzip geht es hier um die Kommunikation. Also Shipeo oder als Beispiel geht er sehr stark auf das Thema Ether und auf das Thema eben entsprechend den Status der Ankunft vermitteln. Dispatchy geht in die Richtung der Kommunikation im Sinne von, wenn er zum Beispiel nicht rechtzeitig ankommt, wie kann ich jetzt zum Beispiel Maßnahmen einleiten oder welche Maßnahmen sind hilfreich, um zum Beispiel jetzt Änderungen in der weiteren Planung durchzuführen. Also das ist nochmal, geht darüber hinaus, dass man tatsächlich auch Maßnahmen gesteuert agiert über diese Plattform.
Ja, und inwiefern sind denn alle eure Lösungen oder alle die Probleme, die ihr versucht zu lösen, gebunden an LKW-Transporte? Oder seid ihr auch dann irgendwann bereit, um den Schritt weiter rauszugehen und ein bisschen größer zu denken und irgendwie andere Transporte, Luftfracht, Seefracht, andere Problemstellungen in der Logistik zu lösen? Oder wollt ihr fokussieren wirklich auf diesen LKW-Transport, weil das ist euer Fachgebiet sozusagen?
Ja, vielleicht muss man das noch ein bisschen anders formulieren. Das ist nicht nur sozusagen unser Fachgebiet, sondern so ein Venture, wenn es halt ausgegründet ist, hat es natürlich einen initialen Fokus, mit dem es sich irgendwie beschäftigt. Ja, in dem Fall von Dispatchy ist es eben so. Aber wie du schon sagst, es gibt natürlich andere Skalierungsmöglichkeiten für so ein Venture. Das obliegt dann aber am Ende des Tages auch dem Venture zu sagen, wir gehen jetzt nochmal in eine andere Marktrichtung hinein und schauen uns noch etwas anderes an. Beispiel Luftfracht, Beispiel Seefracht. Das ist ja auch die Anforderung an so ein Venture, zu sagen, okay, wir finden auch noch andere Skalierungsmöglichkeiten. Ja, wir sind schlussendlich, wenn das Venture ausgegründet ist, eigentlich nur noch ein Gesellschafter dieses Ventures, beziehungsweise dann im Prinzip ein Investor in eine Story. Ja, und die Story muss dann das Venture selber treiben und schreiben.
Ja, wie soll es in der Zukunft aussehen? Was sind so eure zukünftigen Pläne? Also was habt ihr euch für dieses Jahr zum Beispiel vorgenommen? Ist jetzt das erste Quartal rum. Wie sieht es momentan aus? Seid ihr im Plan oder hängt ihr hinterher?
Dieses Jahr sind wir relativ im Plan tatsächlich bisher. Ja? Was Ideations auf der einen Seite angeht, was auch Konzipierung auf der anderen Seite angeht, aber auch was die Venture angeht tatsächlich. Also André hat es angedeutet, die Finanzierungsrunde steht an bei Dispatchy. Und bei einem anderen Thema, Checkturio, geht es tatsächlich dann auch jetzt in den nächsten Wochen in die heiße Phase der Ausgründung. Da werden wir entsprechend auch gucken, dass wir das Ganze so am Markt positionieren, dass es eine gute Skalierungsmöglichkeit hat. Da sind wir gerade dabei, auch auf der einen Seite Founder zu für uns zu gewinnen, die entsprechend das Thema treiben können, aber auf der anderen Seite das Setup zu schaffen, dass dann auch Fremdkapitalgeber bereit sind, in dieses Venture zu investieren.
Ja, das ist das Stichwort Founder ist ein gutes. Wie findet ihr gute Gründer, die aus diesen Ideen was Tolles machen wollen? Wie sieht der Prozess aus und wie kommt ihr an die Leute rein und wie wählt ihr die aus?
Also wir haben tatsächlich erstmal ein eigenes Recruiting, eine eigene Stelle dort, die sich darum kümmert. Und natürlich ist es so, dass man über verschiedene Kanäle dann auch geht. Ne? Wir nutzen natürlich Social Media. Natürlich versucht man auch hier ein Netzwerk aufzubauen, diese Visibilität auch über solche Podcasts oder auch Blogposts und so weiter. Das sind alles Themen, womit wir natürlich versuchen wollen, Sichtbarkeit zu erzeugen. Und über diesen Weg natürlich auch vor allen Dingen, was natürlich die Herkunft angeht, über unsere Mutter mit Schmitz Cargo Bull, denke ich mal, dass das eigentlich in Summe gesehen auch ein attraktives Paket ist für diejenigen, die gründen wollen.
Und was ist da, beschreib doch mal so die Situation für einen Gründer, der sich überlegt, okay, gründe ich was selber, eigenständig? Oder begebe ich mich in so ein Ökosystem wie KubikX? Was ist euer Pitch gegenüber diesen Gründern, die mit den Gedanken spielen oder im Prinzip diese beiden Optionen haben?
Was wir den Foundern grundsätzlich sagen ist, oder potenziellen Foundern, ist, dass wir eine validierte Idee haben. Ja, das ist etwas, womit, glaube ich, viele Leute, die gründen wollen, auch so ein bisschen hadern, beziehungsweise wo es auch im Prinzip darauf ankommt, was ist das, womit ich im Prinzip dann den Markt erobern möchte. Und das ist etwas, was wir als KubikX auf der einen Seite liefern. Wir liefern natürlich auch einen gewissen Marktzugang über die Mutter, das ist klar. Man kann im Prinzip sich auch dann denken, dass man auch an Kunden beziehungsweise an Informationen aus dem Markt vom Konzern auch so ein bisschen zugreifen kann und das auch für sein Venture nutzen kann. Und schlussendlich ist es auch so, dass das Paket, was dann oder das Setup des Ventures sozusagen, was dann schon bereitsteht, um ausgegründet zu werden, ist natürlich auch etwas, was attraktiv ist für Gründer.
Aber das ist schon eine wichtige Unterscheidung. Also ein normaler Gründer hat seine eigene Idee und will die irgendwie groß in die Welt bringen. Hier ist eine andere Situation. Das heißt, ihr habt im Prinzip schon eine Idee, sucht Gründer, die mit der Idee loslaufen wollen. Wie früh müsst ihr denn diese Gründer dann dabei haben? Letztlich wollt ihr ja nicht irgendwie schon viel zu weit gehen und dann ganz zum Ende noch so ein Gründer dazusatteln und zu sagen, ihr wollt ihn relativ früh dabei haben. Wie macht ihr diese Gratwanderung?
Das ist genau der Punkt. Da sind wir, das ist auch so ein Learning der letzten ein, zwei Jahre, würde ich sagen, wo wir sagen, wie kommen wir an die Gründer ran? Klar, die könnten, oder früher war so ein bisschen der Ansatz, die kommen aus dem eigenen Team tatsächlich. Ja, so war das beispielsweise bei Dispatchy. Bei Fleetloop war das initial auch so. Bei der zweiten Dispatchy ging es dann von eher in eine andere Richtung. Und wir haben dann im Prinzip uns überlegt, okay, wie früh müssen wir tatsächlich die Leute ranholen? Und haben dann, ähnlich wie es andere Company Builder auch gesagt oder machen, und dann haben wir das für uns auch so gesagt, dass wir Founder in Residence Stellen schaffen schlussendlich, dass die Leute sehr, sehr früh an dieser Ideation schlussendlich auch mitmachen können, mit beteiligt sind an dieser Ideenfindung und dann auch an der Konzipierung des ganzen Modells. Und dann entsprechend auch in die Ausführung gehen können. Nichtsdestotrotz, und das ist halt auch das Learning, wie gesagt, was wir jetzt umsetzen oder umgesetzt haben schon, haben wir weitere Themen, wie zum Beispiel eben Checktulio. Da haben wir das Thema intern sehr weit auch getrieben, auch an den Markt gebracht. Und da sind wir eben in der Situation, extern Founder für eine fertige Idee zu akquirieren, beziehungsweise für uns zu gewinnen. Und das ist natürlich nochmal ein anderer Ansatz. Und schlussendlich wird es in Zukunft aber so sein, dass wir auf der einen Seite Founder in Residence eben einstellen, die Themen dann mittreiben können und entsprechend ausgründen. Und andererseits, falls Themen intern von uns schon getrieben worden sind, zu einem Punkt, dass man in eine Ausgründung gehen könnte, man diese Leute dann auch entsprechend von extern hiert.
Ja, ist eigentlich immer dasselbe Prinzip, dass alle Gründer sozusagen ein bestimmtes Anteilspaket bekommen und Schmitz Cargo Bull bestimmten Anteile noch hält? Ist es nach einem bestimmten Schlüssel oder ist es für jedes Venture unterschiedlich?
Genauso wie du sagst, also es kommt sehr auf den Case drauf an. Es gibt, denke ich mal, verschiedene Cases. Natürlich kann man sich vorstellen, dass Schmitz Cargo Bull selber auch ein strategischer Teilhaber ist oder ein strategischer Gesellschafter ist, also mit einer Mehrheitsbeteiligung. Man kann sich natürlich auch ein Joint Venture vorstellen. Aber man kann natürlich auch, wenn man an das Thema VC denkt, VC-Fähigkeit, dann ist sicherlich das Thema Minderheitsbeteiligung genauso ein Thema. Also es kommt sehr auf den eigentlichen Case drauf an, den man betrachtet. Und danach richtet sich dann eigentlich das Setup und die weitere Vorgehensweise. Und auch natürlich das Recruiting für die Person.
Aber die initiale Finanzierung, die kommt immer von Schmitz Cargo Bull oder werden auch ganz früh schon externe Investoren mit dazugenommen für eine große Idee, um die wirklich auch stemmen zu können?
Das ist dann wieder ein Case-by-Case-Geschichte. Bisher war es so, dass die initiale Finanzierung von Schmitz Cargo Bull kam, ja, also im Prinzip über CubicX. Und aber ja, am Ende des Tages kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass wir mal einen Case haben werden, wo es heißt, okay, das Initialinvestment ist so hoch, dass der Konzern vielleicht auch, weil das Produkt vielleicht auch nicht so nah am Konzern ist und es sehr, sehr, ja, sehr von außen sozusagen getrieben werden müsste, dass wir auch so ein Setup auch finden, wo man dann auch initial in verschiedenen, in einer Konstellation hineingeht, wo es verschiedene Teilhabe bzw. Geldgeber gibt.
Ja, hat Schmitz Cargo eigentlich auch einen eigenen VC-Arm dazu? Passend, also ähnlich wie das bei Fiege der Fall ist mit Express Ventures, Company Builder und dann so ein Airflog Ventures als Risikokapital-Arm sozusagen. Ist das bei euch auch schon der Fall oder denkt ihr darüber nach?
Nein, das ist bis jetzt noch nicht gegeben und die Diskussion gibt es natürlich, aber wie gesagt, bis jetzt sind wir in dieser Richtung nicht aktiv.
Und ihr habt vorhin die Wichtigkeit der Partner genannt, die früh mit dazu gekommen müssen, um das Ganze irgendwie zu testen, Beta zu testen und zu validieren und so weiter und so fort. Beschreib uns mal ein bisschen den Prozess, wie ihr vorgeht, wenn ihr diese Partner rekrutiert. Was ist euer Prozess und nach welchen Partnern sucht ihr?
Also prinzipiell ist es so, dass wir natürlich an themengetrieben auch arbeiten. Also wenn wir an unseren Venture-Development-Prozess uns anschauen, dann ist es natürlich schon wichtig zu schauen, in welche Richtung wir die Themen vorantreiben. Ist es eher ein fahrzeugnahes Thema? Ist es ein Supply-Chain-Thema? Je nachdem sind natürlich andere Stakeholder relevant. Und wir haben uns natürlich jetzt über die Jahre auch eine Datenbank aufgebaut, wo wir natürlich Kontakt haben zu verschiedenen Firmen, Logistikfirmen, insbesondere natürlich Spediteure und Frachtführer, aber auch Verlader. Und die laden wir im Prinzip ein. Das heißt, wir stellen ihnen die Themen vor und versuchen natürlich dann auch zu verstehen, wie das Interesse auf deren Seite zu diesen einzelnen Themen ist. Und idealerweise mündet das natürlich dann in Expertengesprächen, gerade wenn wir am Anfang sind von so einem, wir nennen es Problem Space, Analyse ist das ein Thema, aber das Entscheidende ist natürlich dann die Themen auch dann weiterzutreiben Richtung einer Innovation. Innovationsworkshops werden dann organisiert und wir laden die dann natürlich entsprechend ein und wollen natürlich immer eigentlich das Angebot vermitteln, dass dieses Mitwirken, das Gestalten natürlich im Vordergrund steht. Und letztlich steht es natürlich auch den Partnern, so nennen wir sie, dann auch frei mitzugehen, einmal auch bis hin, dass das Produkt selber genutzt werden kann, was dann entsteht. Oder eben, dass man natürlich vielleicht auch sogar den Weg einer Beteiligung geht. Auch das ist durchaus denkbar. Und wir haben jetzt in der Vergangenheit eigentlich recht schöne Beispiele, wo wir quasi vom Anfang eines Problem Spaces über eine Ideation, dann Checkturio ist unter anderem so ein Beispiel, die Firmen dann so entwickeln konnten, dass sie quasi auch selber Spaß dran hatten, mit dieser Lösung mitzugehen, mitzuvalidieren und dann auch letztlich sogar Kunde geworden sind jetzt von dieser Lösung. Also das hat sich schon bewährt und ist ein schönes Beispiel. Und das versuchen wir natürlich jetzt zu projizieren, auch auf andere Themen, die wir jetzt gerade natürlich angehen.
Was sind so der Pitch gegenüber diesen Partnern? Wie macht ihr denn das schmackhaft? Was sind die großen Vorteile, die ihr herausstellt, damit Partner mitmachen?
Natürlich ganz klar unsere Mutter. Also Schmitz Cargo Bull ist natürlich ein Zugpferd, kann man nicht anders sagen, denn ist Europas...
Die Trumpfkarte.
Die Trumpfkarte, kann man definitiv so sagen. Ist Europas führender Trailerhersteller. Und ich glaube, dass wir da einfach den definitiv unfairen Vorteil haben, ne? Weil wir dann eben einmal das Netzwerk auch über Schmitz Cargo Bull natürlich nutzen können, aber eben auch diese Connections, diese Verbindungen, die da herrschen, das hilft schon mal sehr weiter. Aber natürlich ist es auch, glaube ich, unsere Aufstellung, dass wir eben parallel einmal in Münster und in Berlin unterwegs sind, wo wir eben genau dann auch diese Möglichkeiten haben. Wir haben diese digitale Expertise, gerade auch in Berlin, sicherlich der zweite Faktor, den ich da nennen würde. Und ich glaube jetzt drittens wird sichtbar mehr und mehr eigentlich, dass die Themen, an denen wir arbeiten, dass diese Themen eigentlich auch Problemlöser sind. Und das ist natürlich immer eine schöne Referenz, damit kann man gut argumentieren. Und letztlich, wenn einer mal auf dem Workshop da war bei uns, das haben wir jetzt auch festgestellt, da gibt es eigentlich wirklich auch sehr gute Kritiken anschließend. Das heißt, da war dann immer meistens die Begeisterung sehr groß hinterher, weil man eben dann staunt, was man eigentlich, teilweise haben wir es ja auch online gemacht in der Pandemie und nicht nur vor Ort, was eigentlich immer schöner ist, aber dass man eigentlich so viel schaffen kann in der kurzen Zeit und dann auch wirklich am Ende von so einem Workshop auch auf ganz konkrete Ideen kommt.
Und wenn jetzt der ein oder andere hier zugehört hat, der Gründungsgedanken hat, der mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen, der vielleicht Bock hat darauf, ein Startup hochzuziehen, vielleicht nicht die eigene Idee hat, sondern irgendwie schon gerne eine Idee weitertreiben würde, die bei Kubik X entwickelt wurde. Wie ist der beste Weg, mit euch in Kontakt zu kommen? Was ist so die Vorgehensweise? Wie geht ihr ran? Wie geht's dann los für diese Interessenten?
Also es ist über alle Kanäle am Ende des Tages möglich. Ja? Über unsere Website kubikx.com oder LinkedIn entsprechend André, mich oder auch alle anderen Mitarbeiter ansprechen und entsprechend werden wir reagieren und auf die Leute zugehen. Also das ist, da gibt's jetzt keinen sozusagen Prozess, wo wir sagen, melde dich bitte erstmal bei der E-Mail-Adresse und schau, dass du nach 2 Wochen eine Antwort möglicherweise bekommst, sondern über alle Kanäle einfach melden. Wir sind
ganz pragmatisch. Genau. Sehr gut. Aber es findet schon eine Art Bewerbungsprozess statt, vermutlich. Ja? Also ihr müsst ja entsprechend, weil die haben eine hohe Verantwortung, die sollen diese Idee vorantreiben und die müssen idealerweise schon Erfahrung mitbringen oder auch gar nicht. Wie seht ihr das? Wie erfahren muss jemand in der Unternehmensgründung überhaupt sein? Oder mögt ihr es, wenn Leute relativ unbedarft mit frischen Gedanken in die Gründung gehen?
Also auch erfahrene Leute haben frische Gedanken tatsächlich und auch andersrum. Ja? Also
unerfahrene Leute haben auch keine frischen Gedanken.
Genau. Also wir haben tatsächlich, natürlich haben wir einen Bewerbungsprozess, das ist klar. Der ist auch über mehrere Stufen aufgeteilt. Und was wir mit den Bewerbern schlussendlich machen, ist verschiedene Case-Studies mit denen durchzuspielen, bis hin zu einem Board-Meeting am Ende des Tages, wo wir wirklich ein echtes Board-Meeting mit verschiedenen Persönlichkeiten sozusagen simulieren, die auch entsprechend reagieren und wir im Prinzip da herauskitzeln wollen, wie jemand tatsächlich mit so einer Situation umgehen kann, wie frisch er reagieren kann und wie gut er im Prinzip dann auch das, was er vorbereitet hat für so ein Board-Meeting, dann auch über die Bühne schaukeln kann. Ja, das ist, wie gesagt, ein schönes Beispiel, wie wir da vorgehen. Und ansonsten spielen wir sehr, sehr viele Cases durch, bezogen auf das Thema, für das wir die Leute auch hiren wollen. Ja, Beispiel Jack Turio, da geht es ja um die Fahrzeugzustandskontrolle und da spielen wir im Prinzip die Cases eben an den Fahrzeugen durch, ja, tatsächlich, wie sie damit umgehen würden, wie sie eine Value Proposition aufbauen würden, wie sie den Business Case aufbauen würden und so weiter. Also es ist schon sehr nah an den Produkten beziehungsweise an den Themen, die wir dann mit den Frauen zusammen ausgründen beziehungsweise dann auf die Straße bringen wollen.
Ja, wenn ihr so einen Gründer gefunden habt und das ist vor der Ausgründung, also noch in diesen 6 Monaten so, bevor es wirklich losgeht, ist er dann bei euch angestellt oder welches Verhältnis hat der dann zu euch? Ist das ein Angestellter oder wie wird der bezahlt? Wie bezahlt er seine Miete in der Zeit, bis die Gründung losgeht?
Also als Founder in Residence ist man bei der Kubik X angestellt und bezieht gerechtes Gehalt, würde ich sagen. Also es ist nicht so, dass die Leute bei uns hungern müssen. Das ist definitiv nicht so. Und dann geht es natürlich eben, wenn es um die Venture Foundation geht, und wie die Struktur des Ventures ist, entsprechend an die Details sozusagen, ne, wie die Verteilung der Shares ist, wie entsprechend das Gehalt ist. Ja, das ist so der relativ normale Prozess einer Ausgründung eines Unternehmens. Davor, wie gesagt, sind die Founder in Residence bei der Kubik X eingestellt. Wenn jemals als Founder direkt in ein Venture geheiert wird, wird er entsprechend direkt in die neu geschaffene GmbH geheiert.
Ja, und wenn jetzt der eine oder andere zugehört hat, der vielleicht Interesse hat, als Partner zu werden, also als Early Tester, Beta Tester dabei sein möchte oder einfach als Unternehmen, die mit euch kooperieren wollen und solche Dinge gemeinsam entwickeln wollen, wie ist da die normale Herangehensweise? Wie kommt ihr zusammen?
Also im Prinzip auch, wie es Arthur beschrieben hat, natürlich sehr gerne einfach bei uns melden. Also wer gerne mal an einem Workshop mit teilnehmen möchte und auch die Themen, die wir dort vorantreiben, spannend findet, der kann sich natürlich gerne bei uns melden. Was wir natürlich gerade auch noch zusätzlich machen, ist, dass wir auch dieses Beziehungsgefüge, diese Nähe auch weiter noch mit den Partnern zusammenschweißen wollen. Wir haben da jetzt eine eigene Initiative aufgesetzt. Wir nennen das Next Logistics Pioneer. Wir wollen eigentlich da noch mehr bieten, also noch intensiver sich austauschen über den Zeitablauf hinweg, um einfach auch natürlich immer wieder im Dialog zu bleiben. Ja, das ist ganz wichtig und ist nicht nur mit einem Workshop oder einer Validierung danach getan, sondern es soll eigentlich weitergehen, denn es gibt immer wieder neue Herausforderungen in dieser Branche. Und natürlich bleibt es dadurch immer spannend und ich denke, dass das Interesse dann auch, wenn man sich regelmäßig dazu updatet, dann auch auf einem konstant höheren Niveau gehalten wird. Und das ist jetzt gerade unser Ansatz. Also bitte gerne einfach auch uns kontaktieren, auf uns zukommen, wer mal mit uns zusammen arbeiten möchte und mal Dinge gemeinsam komplett weg vom Tagesgeschäft neu gestalten oder neu denken möchte. Einfach melden.
Klingt interessant. Ja, wir lassen einen Link in den Shownotes auf jeden Fall. André, Arthur, ist es denn momentan so, dass ihr größtenteils Partner und auch Gründer aus dem deutschsprachigen Raum sucht, die hier bei uns beheimatet sind? Oder denkt ihr auch ein bisschen größer, internationaler? Können Gründer auch aus dem Ausland kommen oder Partner auch aus dem Ausland? Oder ist es erstmal nur auf Deutschland fokussiert?
Nein, also wir sind multinational aufgestellt, sowohl was die Partner angeht. Wir haben jetzt auch bei unserem letzten Themenfeld auch ganz bewusst skandinavische Partner rekrutiert und auch gesucht, einfach mal um einen anderen Blick zu kriegen. Deutschland ist sicherlich ein sehr wichtiger Markt, was Transportlogistik angeht, aber natürlich versuchen wir da weiter rauszugehen und Sprache ist jetzt kein Hindernis, sehr gerne sogar. Also auch das gerne auch aus dem skandinavischen Bereich, aus der Dachregion, auch sicherlich andere südeuropäische Länder. Und für Gründer gilt das genauso. Also wir haben da keine Scheuklappen oder so, dass wir jetzt da Prioritäten setzen, weil das jetzt Deutschland sein muss, um Gottes Willen. Das wäre, glaube ich, auch ein Denkfehler, wenn es so wäre.
Ja, wir lassen Links in den Shownotes, wo Leute sich schlau machen können und weiter informieren können und Kontakt zu euch aufnehmen können. Ich wünsche mir, dass ganz viele Gründer und ganz viele Partner sich bei euch melden. Das wäre super. Da hätten wir schon viel gewonnen. Euch wünsche ich schon mal viel Erfolg, Arthur, André und Team mit Kubik X für die kommenden Jahre. Bin gespannt, was da noch so an neuen Startups auf uns zukommt.
Ganz herzlichen Dank,
Boris. Vielen Dank dafür. Hat Spaß gemacht.
So, das war der BVL-Podcast mit Kubik X. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der kommenden Woche wieder dabei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.